Trauerrot-Schwarz heißt diese Lederausstattung.
Der Name ist Programm. Also es ist wirklich sehr rot. Die Sitze wirklich Sitzbahnen.
Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Willkommen und Hallo aus Hamburg. Mein Name ist Peter Fischer und wie immer in diesem, eurem Lieblingspodcast, ist natürlich auch Jan dabei. Hallo Jan, da sitzt er und lacht schon.
Hallo Peter, eine schöne Einleitung. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 92 und in Folge 92 gibt es ein Auto, das besonders beliebt ist. Das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt.
Ja, das stimmt. Ein wirklich sehr, sehr wichtiges Auto für diesen Hersteller. Also wer noch nicht mitgeraten hat, kann jetzt nochmal schnell einsteigen. Ein paar Sekunden haben wir noch. Vielleicht hilft der Sound.
Wir hören mal rein.
Ja.
Der Sound.
Man hört gar nichts.
Nee.
Es rollt einfach nur.
Elektrisch.
Ja, korrekt.
Aber heute, Besonderheit in Folge 92, wir schieben noch einen zweiten Sound nach.
Ja, und der kommt jetzt.
Okay. Also Plug-in-Hybrid, das Auto, der Motor, der springt ganz unvermittelt an,
ja,
habe ich eben
ehrlich gesagt,
gedacht.
Ich habe das heute Morgen noch aufgenommen und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, dass er so unvermittelt angesprungen ist.
Ja, und dann hört man auch noch am Ende, es ist ein Diesel.
Genau, es nagelt so durch die Gegend, dieses Fahrzeug, ein bisschen jedenfalls soundtechnisch. Also am Auspuff, wenn man am Auspuff lauscht, dann hört man es, dass es ein Diesel ist. Und das ist natürlich eine super, super ungewöhnliche Kombination. Wenn wir schon gesagt haben, Plug-in-Hybrid und Diesel.
Also die Profis unter euch, die werden jetzt zumindest schon mal wissen, dass es sich um einen Mercedes handeln muss.
Genau. Und es ist ein Mercedes GLC, die neueste Generation, X254. Ja, im Grunde das SUV und überhaupt eigentlich auch der Mercedes überhaupt, ne? Denn das Auto ist extrem wichtig für Stuttgart.
Allerdings, im letzten Jahr, im Jahr 2022, war der GLC der erfolgreichste und meistverkaufte Mercedes auf dem Markt. Knapp 343.000 Exemplare weltweit verkauft. Also wichtiger als C-Klasse, wichtiger als E-Klasse.
Und das will ja schon mal was heißen, ne?
Absolut.
In meiner Wahrnehmung immer noch C-Klasse und E-Klasse, so die Zugpferde von Mercedes, aber ist mittlerweile gar nicht mehr so.
Nee, jetzt ist halt SUV-Boom. Ja. Also GLC ist wirklich das Ding der Bestseller. Und du hast es schon gesagt, X254, das ist die zweite Generation des Mercedes GLC. Wobei genau genommen ist es ja eigentlich die dritte Generation, denn es gab ja noch den GLK.
Ja, damals so kastig, eckig vom Design. Das hat sich dann mit Umstieg auf den Namen GLC auch geändert. Man wollte ja, glaube ich, so ein bisschen tatsächlich dann auch noch mal mehr in Richtung C-Klasse gehen, ne? Also deshalb auch der Name GLC. Also im Grunde ist das die SUV-Variante der C-Klasse.
Genau, und das sollte eben auch im Namen demonstriert werden. Und damit hast du es ja schon gesagt, die Konkurrenten von diesem GLC, wenn es dann die C-Klasse als SUV ist, das sind hauptsächlich BMW X3, Audi Q5.
Ja.
Und ich finde es kurios, es wird häufig noch von einem Kompakt-SUV geschrieben. Das mag vielleicht so klassentechnisch noch so gerade hinkommen, aber in meinen Augen ist der GLC absolut kein Kompakt-SUV.
Echt?
Ja. Lese ich immer wieder.
Okay, also Mittelklasse-SUV. Und eigentlich, wir kommen ja noch zu den technischen Daten und auch zu den Abmessungen. Er ist schon ziemlich groß.
Genau.
Richtig großes Auto.
Absolut. Es ist, wie gesagt, genau genommen, wenn man jetzt nur vom GLC spricht, die zweite Generation, vorgestellt im Sommer 2022, also jetzt so seit ziemlich genau einem Jahr auf dem Markt. Mhm. Es gibt den GLC auch als Coupé. Dann ist es der C254. Mhm. Das weiß ich zufälligerweise ganz gut, weil ich
wenn war es da, einer weiß, dann du.
Ich war da gerade bei der Fahrveranstaltung. Die war jetzt vor kurzem. Die Coupé-Version, die wurde im März vorgestellt. Die kommt jetzt ganz frisch auf den Markt. Ja, und du hast ja schon gesagt, es ist Plattform auch der C-Klasse. Also diese Zugehörigkeit zur C-Klasse, die findet sich auch bei der Plattform wieder. Ja, und ansonsten hätte ich gesagt, wenn du nichts mehr Allgemeines hast, hast du noch?
Auch ich habe noch was.
Ja, hau raus.
Die Bauorte des GLC. Ah,
stimmt, habe ich sogar auch aufgeschrieben.
Grandiose Metropolen wie zum Beispiel Sindelfingen, Peking und Bremen.
Meine Heimat. Auch in Bremen wird der GLC gebaut. Das stimmt, ja.
Fand ich erstaunlich, dass es so aufgedröselt ist und nicht ein Standort das Auto komplett produziert, sondern dass, je nachdem, in welchen Markt der GLC geht, ist dann wahrscheinlich der Standort auch für die Produktion zuständig.
Allerdings, ja. Ganz der GLK wurde übrigens damals auch schon in Bremen produziert. Ja. Das weiß ich noch, weil ich damals in meinen Semesterferien mehrfach bei Mercedes Schülerferienjob oder Studentenferienjob gemacht habe. Da habe ich am GLK mitgearbeitet.
Oh, das darfst du jetzt nicht verraten. Nachher gibt es Reklamationen.
Ich sage ja nicht, in welchem Jahr.
Die guten Jahre vom GLK.
Also wenn an eurem GLK nichts ist, dann habe ich da sicherlich dran gearbeitet.
Hast du auch irgendwo so wie bei AMG, da werden ja die Motoren abgezeichnet. Mhm. Hast du sowas auch im GLK? So heimlich irgendwo noch unter den Schweller nochmal schnell.
Das habe ich mich nicht getraut. Damals ist man da in der Rangordnung nicht ganz oben gewesen. Da wollte ich einfach nur alles richtig machen.
Das glaube ich. Okay, also jetzt haben wir einen knappen Überblick bekommen. Mittelklasse SUV, C-Klasse in SUV und damit können wir eigentlich durchstarten jetzt, ne?
Würde ich sagen.
Kommen wir zum Design.
Das Design.
Das Erste, was mir zum GLC der zweiten Generation auffällt oder einfällt, ist, ich finde, nach wie vor ist er optisch relativ nah dran am Vorgänger. Wenn du mich fragst, könnte man das fast als großes Facelift durchgehen lassen?
Hm, ja.
Was natürlich meiner Meinung nach auch den Grund hat, dass das Auto eben sehr beliebt und sehr erfolgreich ist. Das heißt, man will da natürlich auch grundlegend jetzt nichts komplett verändern, sodass man womöglich noch die Kundschaft abschreckt und man sagt, ah nee, mein alter GLC gefällt mir doch viel besser. Ich finde, er ist schon nah dran.
Ja, das stimmt. Also man erkennt ihn noch, wenn man die Vorgängergeneration kennt, dann erkennt man ihn sofort. Aber es ist auch erstaunlich zu sehen, ja, wenn so ein Ding richtig ans Laufen kommt, ne, und dass das wichtigste Auto ist, dann sind die Autohersteller plötzlich gar nicht mehr so experimentierfreudig, sondern halten lieber den Ball flach, never change a winning team oder wie heißt es, und dann wird das einfach so weitergefahren auf harmlos quasi. Also außen, ja, es ist ein klassisches SUV, also nicht irgendwie Coupé-Linie oder so, dafür gibt es ja noch das GLC Coupé. Im Grunde nutzbarer Kofferraum, das sieht man auch schon von außen. Und an der Front, wenn wir von hinten gleich wieder nach vorne springen, eigentlich genau das, was man von einem Mercedes erwartet. Großer Stern im Kühlergrill, so eine Spange mit dazu und der Kühlergrill, zumindest bei uns, mit so kleinen Mercedes-Sternchen verziert.
Ja, Star-Pattern, sagt Mercedes dazu, da sind sie ja auch ganz stolz drauf. Viel hilft viel, viele Sterne.
Ja.
Im Kühlergrill. Was tatsächlich interessant ist, das ist vom Vorgänger verändert worden. Die Avantgarde-Line, die ist jetzt Serie beim GLC. Optional gibt es die AMG-Line, die dann logischerweise naturgemäß sportlicher ist. Unser Fahrzeug hatte die AMG-Line. Und da muss ich sagen, ich war jetzt nochmal im Konfigurator. Das war mir tatsächlich auch neu, da habe ich dazugelernt. Es gibt jetzt nicht mehr nur die AMG-Line, es gibt jetzt auch die AMG-Line Premium und AMG Line Premium Plus. Und das sind letztendlich einfach nur erweiterte Umfänge. Also optisch bleiben die Fahrzeuge gleich. Mhm. Aber es ist eben mehr Ausstattung schon in dem AMG-Paket mit drin.
Das beobachten wir ja jetzt schon häufiger, dass die Ausstattungslinien sozusagen ja nochmal mehr Ausstattung beinhalten, dass die Hersteller versuchen, da auch so ein bisschen was aus den Konfiguratoren rauszunehmen. Geht das so in diese Richtung, dass du sozusagen nur noch vorgefertigte AMG-Line-Pakete anwählst, mehr oder weniger?
Genau, das geht in diese Richtung. Also wenn du die normale AMG-Line, sage ich mal, wählst, hast du eben schon die Optik mit drin. Wählst du dann die AMG-Line Advanced Plus, dann hast du beispielsweise Memory-Paket mit drin, Totwinkelassistent mit drin, Verkehrszeichenassistent. Und dann geht's eben noch so weiter, AMG-Line Premium, das ist das, was wir hatten. Dann hast du Digital Light, Keyless Go, Parkpaket, MBUX, Augmented Reality. Also ihr merkt schon, es sind letztendlich keine AMG-spezifischen Umfänge, wo man jetzt sagt, ja, neue Felgen
oder Sportsitze oder
genau, sowas. Ja. Sondern es sind einfach Zusatzausstattungen, die in der AMG-Line dann schon inkludiert sind.
Ja, okay.
War mir tatsächlich selber auch neu. Also wusste ich auch nicht, dass man jetzt quasi unterschiedliche AMG-Lines wählt, die eigentlich mit AMG dann, wenn man es streng nimmt, ja nicht mehr so viel zu tun haben.
Ja, es war so einfach früher, ne?
Genau.
Wo man einfach nur drei Ausstattungslinien hatte und dann verfeinert hat sozusagen für sich.
Ja. Und ganz günstig ist übrigens auch nicht, das muss ich auch nochmal sagen. Also AMG-Line Premium kostet schon mal 9.274 Euro, nur so für den Hinterkopf.
Oh, und ich glaube, ich habe so ein Gefühl, nur so ein Bauchgefühl. Heute werden wir auch merken, hier und da kommen doch ganz schöne Beträge zusammen. Ne?
Ja, über den Preis werden wir an der einen oder anderen Stelle wohl nochmal sprechen müssen.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Aber jetzt machen wir erstmal mit der Optik weiter. Wir sind wieder ganz wild unterwegs, springen wieder. Du hast ja schon über den Kühlergrill gesprochen und dann lass uns auch noch zwei, drei Worte zu den Scheinwerfern verlieren. Die sind nämlich neu und daran erkennt man, finde ich, vor allen Dingen das neue Modell ganz gut, denn die Scheinwerfer sind ein bisschen schmaler als im Vorgängermodell und sie reichen jetzt bis an den Kühlergrill direkt ran.
Ja, genau. Sie haben so eine Tagfahrsignatur. Das ist im Grunde wie so eine Augenbraue vom Scheinwerfer, kann man sagen. Und diese Augenbraue, so wie so eine Monobraue fast, die geht bis an den Kühlergrill ran. Das ist sozusagen so eine dünne Stelle, wo der Scheinwerfer mit dem Grill verbunden ist. Und natürlich reicht so eine Augenbraue als Tagfahrlicht nicht, sondern darunter sind dann nochmal zwei Striche. Aber daran kann man ihn tatsächlich gut erkennen. Und da gibt es ja auch so ein bisschen so eine Abgrenzungsmöglichkeit, gerade was Scheinwerfer und Leuchtsignaturen angeht, auch wenn sich moderne Fahrzeuge oftmals ziemlich ähnlich sehen, gerade von einem Hersteller vor allem, dann kann man es an solchen Details dann doch nochmal unterscheiden.
Genau, und diese Augenbraue mit den zwei zusätzlichen Lichtelementen darunter, die beschreibt natürlich aber auch schon wieder das Digital Light, also die höchste Ausstattungslinie beim Licht.
Das ist Maximum.
Das ist das Maximum, was geht, was unser Testwagen hatte. Aber wie gesagt, die Scheinwerfer reichen immer an den Kühlergrill ran. Das ist schon mal ein Erkennungsmerkmal. Einen stehenden Stern, so klassisch Mercedes-mäßig, den gibt es übrigens für ein GLC gar nicht mehr.
Nee.
Ah. Muss man zur neuen E-Klasse greifen.
Ja, genau, da gibt es sie noch.
Da gibt es sie noch, wenn man das noch möchte.
Übrigens, ganz interessant, das habe ich letztens auch gelernt, unter diesem Mercedes-Stern ist ja viel Sensorik. Ne? Das sieht man jetzt erstmal gar nicht. Beim ersten Blick sieht das aus wie ein Mercedes-Stern einfach nur. Aber da sitzen natürlich diverse Sensoren drunter. Und damit die ordentlich arbeiten können, darf dieses Logo, also in diesem Fall jetzt der Mercedes-Stern, niemals 90 Grad aufrecht stehen. Mhm. Sonst gibt's Interferenzen. Das heißt, der Mercedes-Stern in diesem Fall jetzt muss immer ganz leicht gekippt sein, sodass die Sensoren richtig arbeiten können. Habe ich nur irgendwo mal aufgeschnappt letztens. Finde ich ganz witzig. Also achtet mal drauf, ob diese mittigen Sensoren gerade stehen oder nicht. Wahrscheinlich, wenn sie nicht gerade stehen. Also nicht 90 Grad jedenfalls.
Das ist mal wieder ein interessanter Fakt. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Zu dieser ganzen Sensorik, da könnte man fast mal eine Sonderfolge zu machen, weil Mercedes kriegt's ja wirklich super hin, finde ich. Also man sieht nichts von der Sensorik, weil sie eben schön in dem Mercedes-Stern drin ist. Andere Hersteller kriegen das nicht ganz so gut hin.
Audi A6 lässt grüßen.
Genau, beispielsweise. Oder was wir hier auch immer aus dem Fenster beobachten, in Hamburg fahren sehr viele VW ID.4 als Taxen rum und da sehen wir immer, dass vorne in der Schürze ein Stück nicht foliert ist.
Unterm VW-Logo, ja.
Genau. Und das sieht natürlich ganz komisch aus, wenn das ganze Taxi halt Elfenbein foliert ist und dann aber genau unterm Logo irgendwie so eine 5x5 oder 5x10 Zentimeter große Fläche oft halt dann grau ist. Ja. Sieht aus, als wäre es vergessen. Aber ich bin mir sicher, genau das hat auch mit der Sensorik zu tun.
Ja, ganz bestimmt. Ich habe letztens tatsächlich einen Taxifahrer mit einem ID4 in der Waschstraße getroffen und habe ihn gefragt, was es damit auf sich hat. Er hatte keine Ahnung.
Ach,
also, aber
er hat einfach hingenommen.
Genau, er hat gar nicht drüber nachgedacht, dass sein VW da unten so ein Bärtchen am Logo hat. Aber tja, ist halt so.
Ist so. Okay, wir sind schon wieder ein bisschen abgekommen, aber das war interessant. Ich finde es zumindest interessant, denn auch ich habe was Neues gelernt, dass der Mercedes-Stern nicht ganz aufrecht stehen darf.
Okay, wir gehen weiter um den GLC rum. Haben wir schon gesagt, dass dieser GLC, der bei uns war, schneeweiß ist?
Nee, haben wir noch nicht gesagt. Dazu kann ich auch noch was sagen, denn diese Farbe hat natürlich auch einen Namen. Und zwar heißt die Diamantweiß Bright, ist ein Manufakturlack. Und ich habe mal nachgeschaut, jetzt im Konfigurator gibt es diese Farbe auch gar nicht mehr.
So schnell ändert sich das alles.
Jetzt gibt es Opalitweiß Bright, auch als Manufakturlack.
Sieht aber wahrscheinlich auch weiß aus, oder?
Ja, gerade im Konfigurator siehst du kaum einen Unterschied. Also bei Weiß ist es auch extrem schwer, das irgendwie darzustellen, finde ich.
Ja.
Ja, Weiß, was sagst du dazu?
Weiß wäre nicht meine Farbwahl. Ich finde, es sieht tatsächlich, obwohl, Moment, ne? Wir haben ja vor ein paar Folgen haben wir noch gesagt, weiß, aber das waren auch Elektroautos, reine E-Autos. Mhm. Da war es ganz cool, fand ich. Und ich habe auch den iX in weiß gesehen. Aber auf dem GLC würde ich es anders machen, tatsächlich. Irgendwas, ich glaube, ich würde klassisch Silber oder klassisch Schwarz. Ich finde, das passt eigentlich am besten zu einem GLC.
Ja, ich muss auch
gedeckte
sagen,
gedeckte Farben.
Weiß, nicht mein Fall auf dem GLC. Ich hätte Nautic Blau genommen. Ich habe natürlich
ist
den
auch
Konfigurator
gut, ja.
bemüht. Schönes dunkles Blau ist was Besonderes, aber genau wie du sagst, trotzdem dezent. Also man fällt damit jetzt nicht direkt auf, so wo man sagt, boah krass, der sticht aber raus. Aber es ist eben nicht Silber oder Schwarz,
ja.
sondern schön dezent.
Übrigens, wenn ihr sehen wollt, wie der weiße GLC aussah oder aussieht, vermutlich noch, dann geht ihr jetzt einfach auf Instagram, erst fahren, dann reden. Die Alteingesessenen kennen den Trick, denn da zeigen wir natürlich das Auto nochmal im Detail, was wir hier gefahren sind und über das wir reden.
Genau. Und wenn wir jetzt also ins Profil gehen und da mal schauen, ich finde sehr markant Trittbretter.
Ja, das ist wirklich sonderbar, muss ich sagen. Das sieht wirklich richtig scharf im Profil, sieht man sie gar nicht und sie fallen gar nicht auf. Wenn man so von schräg hinten guckt, dann sieht man, da sind richtig so Flügel rechts und links dran und hinten werden die noch breiter. Also sonderbarer Look, aber ich vermute, also ich habe sie ehrlich gesagt nicht gebraucht, um einzusteigen, aber das will auch nichts heißen.
Ja, aber auch ich habe sie nicht gebraucht, will jetzt vielleicht auch nicht ganz so viel heißen, aber der GLC ist jetzt auch kein Auto, was erklommen werden muss. Also, wo man jetzt unbedingt wie bei so einem G500 4x4 hoch 2 Trittbretter braucht, weil man sich sonst irgendwie, weil man Gefahr läuft, sich irgendwie, weiß ich nicht, die Hüfte auszurenken. Es ist, glaube ich, tatsächlich beim GLC ist es ein Optikding.
Ja, um dem Ganzen nochmal ein bisschen was Geländewagen-mäßigeres zu geben, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Ich finde, es sieht auch nicht schlecht aus, aber gebraucht hätte ich es jetzt nicht.
Ansonsten, was fällt wirklich auf? Die Größe, ich habe schon mal kurz anklingen lassen, dass es ein großes Auto ist. Ich drop einfach mal ganz kurz die Abmessung. 4,72 Meter lang ist der GLC. Das ist schon stattlich. 1,89 breit, auch das, ja. Nicht von schlechten Eltern. 1,64 in der Höhe und Radstand 2,89 Meter. Und ich finde gerade den Radstand sieht man im Profil sehr, sehr gut. Er ist auch optisch wirklich sehr lang gestreckt. Ganz kurzer vorderer Überhang. Hinten ist so ein bisschen Kofferraumüberhang, so wie man sich das vorstellt, dass man das Gefühl hat, okay, da kann man auch mit verreisen. Aber der Radstand ist schon wirklich, der ist schon wirklich groß.
Und vor allen Dingen ist der GLC im Vergleich zum Vorgänger, zum 253, 6 Zentimeter in der Länge gewachsen.
Ja.
Also das zeigt nochmal, die Autos werden nicht nur vom Gefühl her, sondern sie werden auch auf dem Papier immer größer und 4,72 Meter. Und darüber gibt es ja noch den GLE und den GLS.
Die sind nicht kleiner. So
die sind nicht kleiner.
Und weil du gerade eben schon das Ganze angesprochen hast, Kompakt-SUV. Ich habe zum Spaß noch einmal ganz kurz den Tiguan rausgesucht, nur in der Länge. Also GLC, wie gesagt, 4,72 Meter. Und du hattest ja gesagt, manchmal wird er als kompaktes SUV bezeichnet. Nein, absolut nicht. Denn der Tiguan, und der ist auch, würde ich sagen, fast schon an der oberen Grenze von der Kompakt-SUV-Klasse, 4,51 Meter. Also es sind nur 21 Zentimeter länger. Und das hört sich jetzt nicht gewaltig an, aber das ist ein ganzes Stück, wenn man erstmal drin sitzt.
Jo, auf jeden Fall. Kommen wir nochmal zu den Felgen. Dazu haben wir nämlich noch nichts gesagt. Unser Testwagen hatte AMG-Line, das haben wir ja schon gelernt. Dementsprechend auch AMG-Felgen, 5-Stern-Felgen. Und auf den Bildern, wo man das gesamte Auto sieht, finde ich, sieht man es gar nicht so direkt. Aber wenn man sich das Felgenbild anschaut, dann sieht man, das sind 5-Stern-Felgen. Aber die haben so einen Aero-Ring in der Felge mit drin.
Sportlich, sportlich.
Steht auch ziemlich groß dann AMG drauf.
Genau, aber gemessen daran, dass es eine Aero-Felge ist und das AMG draufsteht, ganz schön viel Gummi immer noch.
Ja, ich muss ja auch sagen, also jetzt können wir ja auch verraten, das sind 19 Zoll Felgen auf unserem Testwagen gewesen, 2,35-55 an der Vorderachse und 2,55-50 19 Zoll an der Hinterachse. Und klingt vielleicht jetzt nicht ganz plausibel, aber schaut euch die Bilder an. Ich finde, diese Felgen auf dem GLC, die wirken klein.
Ja, sehen ziemlich klein aus, das stimmt. Aber dadurch, dass die Reifen relativ voluminös drauf sind, sieht er auch ein bisschen geländemäßiger aus, ne?
Ja, was dann aber wieder sehr konträr ist zu diesen Aero-Rändern, auch zu den Trittbrettern, wo man dann sagt, okay, das ist absolut Lifestyle.
Ja.
Dann, es ist so ein bisschen so ein Zwitter. Es gäbe auch größere Felgen, also 18 bis 20 Zoll sind erhältlich, 19 Zoll sind eben Serie mit AMG-Line, da könnte man dann nochmal 1 Zoll draufpacken. Wenn einem die Optik besonders wichtig ist, sollte man sich überlegen, ob man diese 20 Zöller nicht doch lieber bestellt.
Ja, und dann gehen wir ans Heck. Und ich finde, am Heck des GLC, da kommt viel von der C-Klasse raus. Also da ist die Verwandtschaft, finde ich jedenfalls, am deutlichsten zu sehen. Denn diese Rückleuchten, diese ja so tropfenförmige Rückleuchten rechts und links, das sieht schon, eigentlich, das sieht fast aus wie ein Gleichteil für mich. Ist es bestimmt nicht, aber geht in die Richtung, optisch jedenfalls.
Ja, genau. Zweigeteilte Heckleuchten mit innerem Teil in der Heckklappe. Und was wirklich beim GLC, bei dem neuen, charakteristisch ist, ist diese Leiste zwischen den Heckleuchten. Gerade beim weißen Auto fällt die wirklich extrem auf. Man könnte im ersten Moment sogar denken, okay, ist es eine durchgehende Heckleuchte? Nein, ist es nicht. Kann ich schon mal beantworten, diese Frage. Es ist letztendlich nicht mal ein Reflektor. Es ist einfach eine schwarze Verbindung zwischen den Heckleuchten.
So ein bisschen wie in den 80er Jahren, ne? Als
genau.
Es diese Verblendungen gab, wo dann das Nummernschild nochmal drin war.
Richtig. Nur es ist sehr, sehr dezent. Ich muss ja sagen, mein Style ist es nicht. Ich finde es entweder cool, wenn es wirklich ein durchgängiges Leuchtenband ist, okay. Oder man lässt es halt weg. So ist es so ein bisschen, wenn du mich fragst, so ein bisschen so, ja, hätten wir auch cool machen können, aber haben da einfach nur ein Zierteil gemacht.
Echt? Ich finde das mit dem Schwarz eigentlich ganz gelungen, muss ich sagen. Ich bin immer schon froh, wenn es kein Chrom ist.
Ja.
Ich bin nicht so der große Chrom-Fan. Und es kommt sehr darauf an. Von daher finde ich es eigentlich so als Kontrast in der Heckklappe, finde ich es eigentlich schon ganz gut.
Nee, mir sticht das irgendwie zu sehr raus. Und dann, wie gesagt, dieser Fakt, dass es halt nicht mal ein Reflektor oder so ist. Also noch cooler wäre natürlich, wenn es auch wirklich beleuchtet wäre. So ist es nicht so mein Style. Ich fände es ohne besser.
Ich würde aber einen Fünfer drauf wetten, dass sich das mit der Modellpflege dann irgendwann ändert.
Ja, das kann durchaus
sein. Und dann ist das
ein
Leuchtenband.
Übrigens ein guter Punkt, dass du es gerade angesprochen hast. Du bist nicht so der Chrom-Fan. Gut, dass unser Fahrzeug dann das Night-Paket hatte. Also es ist
allerdings
fast alles entchromt, also Seiten- oder Fensterrahmen, Dachreling und so weiter, alles entchromt. Aber an den Endrohrblenden, da haben sie noch ein bisschen Chrom dran gelassen für dich.
Ja, das stimmt. Muss man natürlich betonen, die Auspuffanlage, die keine ist.
Ja, genau.
Da also, muss man. Ich bin einmal kurz, habe ich den Kopf drunter gehalten da unten und das ist alles hingefaked. Ich habe ein Bild davon gemacht, also das schieben wir auch noch bei Instagram natürlich auch noch rein.
Das ist ein Punkt, den haben wir, glaube ich, schon so häufig thematisiert. Hier im Podcast, in unseren Videos, also ich persönlich werde nicht müde, das zu kritisieren. Ich finde, das ist ein schrecklicher Trend, wenn ihr mich fragt. Dann macht lieber keine Endrohrblenden, dann lasst das Endrohr so wie früher unten raus ohne Endrohrblende bin ich auch fein mit, aber bei gerade wenn das dann so wirklich auch sportliche Autos sind und dann halt diese, und ich habe das Gefühl, die Leute, also nicht die Leute, sondern die Hersteller geben sich nicht mal allzu viel Mühe. So aus 10 Metern Entfernung denkt man, ja, okay, cool, große Endrohr.
Das sieht bei dem GLC jetzt, wenn die einfach nur die Heckansicht, sieht das schon mächtig aus. So zwei dicke Endrohre rechts und links.
Mhm.
Aber wenn man weiß, dass das einfach nur so ein Chromrand ist.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du halt in real davor stehst, dann siehst du es halt sofort, ja. Also da muss ich nicht mal nah rangehen. Da sehe ich sofort, dass da halt eine Plastikverblendung drin ist.
Ja, aber ich muss eine Lanze brechen für die Designer. Die müssen wahrscheinlich auch irgendwie einen Kontrast da unten noch reinbringen. Und das liegt wahrscheinlich am nächsten, dann irgendwie was Auspuffähnliches zu nehmen. Aber ja, ich glaube, wir sind uns trotzdem alle einig, dass das nicht so ganz das Wahre ist.
Nee, das ist nicht so cool.
Okay, einmal außenrum sind wir, ne? Noch irgendwelche Details? Ja, Ladeklappe. Ja. Wir haben ja schon gesagt, Plug-in-Hybrid. Ladeklappe hinten links.
Stimmt, das ist ja sogar gut, dass du es nochmal ansprichst. Jetzt fällt mir dazu ja noch was ein. Hinten links bedeutet also am Kotflügel hinten links.
Ja.
Denn Mercedes hat es ja auch schon bei ein, zwei Autos geschafft, die Ladeklappe wirklich an eine Position zu packen, wo man sich fragt, wie kann das passieren? Und zwar in der Schürze hinten auf der Beifahrerseite.
Ja, stimmt. Ja.
Ich glaube,
E-Klasse.
Genau, ausgelaufene E-Klasse, ja. Also 213er hatte das. Und ich glaube auch der GT, also GT4-Türer als Plug-in-Hybrid, der hat die, glaube ich, auch hinten in der Schürze.
Absurde Position. Einfach
genau.
Nur.
Wirklich sehr, sehr wilde Position, wo man sich fragt, okay, das wäre nicht anders gegangen, die irgendwo unterzubringen.
Ja, ist dir irgendjemandem eingefallen, oh nein, die Ladeklappe.
Das ist ein Plug-in-Hybrid, ach so, da muss noch eine Klappe ran. Ja, blöd. Also beim GLC super gelöst, denn es sieht aus wie ein Tankdeckel.
Genau. Und man muss ein bisschen sich konzentrieren, je nachdem, ob man an die Ladesäule oder an die Zapfsäule ranfährt. Also rechts kommt Diesel rein, links kommt Strom rein.
Schön zusammengefasst.
Und jetzt steigen wir direkt mal ein.
Der Innenraum.
Und im Innenraum, Überraschung, ist das Auto wirklich maximal auffällig gewesen. Also unser Testwagen. Ich habe mal nachgeschaut, wie das heißt. Powerrot-Schwarz heißt diese Lederausstattung.
Ja, und der Name ist Programm. Also es ist wirklich sehr rot. Die Sitze wirklich, Sitzbahnen knallrot. Ein wilder Mix, gerade auch mit, wenn man sich vor Augen führt, dass der Wagen draußen weiß ist und dann der Innenraum in rot-schwarz. Das ist schon, ja, das ist schon was für Mutige.
Es ist so ein Japan-Spec, kann man sagen, ne? Sind die japanischen Farben und es ist auf jeden Fall auffällig. Diese Lederausstattung in Rot-Schwarz, die kostet 2130 Euro und das ist natürlich jetzt ein Pressetestwagen, deshalb will Mercedes auch mal zeigen, was geht. Ich weiß nicht, wie viele Kunden dann wirklich so mutig sind und das bestellen. Es geht aber natürlich auch in dezenteren und gedeckteren Farben. Ja. Schwarz, braun, Leder, Ledernachbildung.
Da wäre ich dann beim GLC dabei.
Ja, das
wäre... Bisschen reduzierter, ist schon ganz schön bunt.
Ich bin ja schon für bunt gerne zu haben und so, aber beim GLC würde ich dann auch eher ein bisschen dezentere Töne anschlagen.
Ja, ansonsten, wenn wir von den Farben mal absehen, ganz schön viel neue C-Klasse auch im GLC. Also wenn man jetzt einfach mit verbundenen Augen einsteigen würde und die Augen dann im Cockpit aufmachen würde... Ich weiß nicht, ob man den Unterschied jetzt sofort merken würde. Da ist schon sehr viel C-Klasse drin. Fangen wir mal an beim Lenkrad.
Mhm.
Wir hatten ja AMG-Line an Bord. Das heißt, auch das sportliche Lenkrad mit den Doppelstegen.
Genau, ja. Also die aktuelle Lenkradgeneration von Mercedes. Jeder, der schon mal ein neues Mercedes-Modell gefahren ist, der wird sie wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Mit diesem kleinen, runden Pralltopf. Ich finde, der wirkt wie so ein Völkerball.
Ja, stimmt. Hat so wirklich, wenn man eine etwas größere Hand hat, kann man den so richtig so greifen, ne?
Genau.
Ja, das haben wir schon wieder Pralltopf-Time, ne?
Jetzt ja, grade. Pralltopf-Time. Aber ich finde, der wirkt jetzt zum Beispiel nicht billig oder so. Ist einfach nur ungewohnt klein, weil Pralltöpfe in der Regel ja eher groß sind, haben wir nun gerade in den letzten Folgen gelernt.
Man fragt sich ein bisschen, wie in aller Welt findet da ein Airbag drin Platz, ne?
Ja, oder so, wieso so brauchen andere Hersteller so viel Platz? Und ja, wieso kriegt Mercedes das so komprimiert hin? Dann hast du es schon gesagt, die Doppelspeichen, zwei Doppelspeichen mit so Touchflächenbedienung. Das ist ungewohnt und ich muss sagen, die Vorgängergeneration von Lenkrädern, wo Mercedes auch schon Touchflächen hatte.
Diese kleinen Vierecke, quadratischen.
Genau. Ja. Die war für mich persönlich besser zu bedienen.
Ich finde auch. Ich finde, dieses Lenkrad ist leider, muss ich so sagen, ist ein Rückschritt von der Bedienbarkeit.
Ja, bin ich bei dir.
Keine Walzen, auch die Lautstärke-Einstellung, das ist so auf der rechten Seite, auf dem unteren Steg, das ist so eine Fläche, dann kann man da so hoch und runter fahren. Das funktioniert. Und das ist auch nicht so wie beim VW ID4, dass es so klok, 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 klok die ganze Zeit macht. Aber trotzdem ist eine Walze immer noch top.
Ja, und es ist halt auch so ein bisschen klein geraten, wenn du mich fragst.
Also bisschen überladen quasi.
Genau.
Ne?
Und gerade bei der Lautstärke, da habe ich mehrfach das Phänomen gehabt. Also man wischt quasi nach oben, um lauter zu machen. Und ich habe nach oben gewischt und beim Wegnehmen vom Finger habe ich automatisch wieder ein kleines bisschen leiser gemacht.
Ärgerlich.
Muss man nochmal nachjustieren.
Ah, das geht nicht.
Ja,
ist halt
also auch
Touch.
Auch da
das
sind wir uns, glaube ich,
Zeitalter.
Sind wir uns einig. Wir finden beide die Vorgängergeneration ein bisschen besser von der Bedienbarkeit, was das Lenkrad angeht. Aber wer weiß, wenn die neue Lenkradgeneration kommt, vielleicht hört Mercedes ja zu.
Habe ich schon mal gesagt, ne? Aber ich glaube, VW will ja schon zurückrudern jetzt wieder.
Mhm.
Mal gucken, was sich da tut. Und vielleicht Mercedes auch, wer weiß.
Mal gucken, ja. Schauen wir weiter im Cockpit. Dann sieht man hinter dem Lenkrad digitale Instrumente, die sind serienmäßig. Auch die kennen wir aus der C-Klasse, 12,3 Zoll. Auch das kennen wir, glaube ich, von vielen Mercedesen, unterschiedliche Ansichten. Man kann da ganz klassische Instrumente wählen, sportliche Instrumente, reduzierte Instrumente. Je nach Gusto kann man sich die einstellen, wie man mag.
Zwischen Tacho und Drehzahlmesser kann man sich dann auch noch x verschiedene Sachen einblenden lassen. Auch eine Eco-Anzeige für mich. Alles ist möglich im Grunde, ne?
Klingt jetzt erstmal total viel, aber da finde ich wirklich super, dass man so viele Möglichkeiten hat. In der Regel ändert man jetzt ja diese Ansicht wahrscheinlich nicht täglich, sondern man legt eine fest, die man gern hat. Und dann hat man da eben die Einstellung so, wie man es halt vorgenommen hat.
Dann, wenn wir weiter rechts schauen, der mittige Hauptmonitor, der so aus der Mittelkonsole so emporwächst. Wenn man die C-Klasse schon mal gesehen hat, die neue, dann kennt man das Konzept. Und der ist aber, als ich die Fotos gemacht habe, ist mir erst aufgefallen, wie stark der in Richtung Fahrersitz geneigt ist. Weil ich habe versucht, den so zentriert draufzukriegen. Ich wäre fast irre geworden, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass das immer schräg wird, alles im Bild. Aber es ist so schräg. Also es war die Realität. Also stärker zum Fahrer geneigt, als man das erwarten würde.
Ja, 6 Grad in Zahlen, kann ich dir sagen, sind das. Klingt nicht viel, aber genau wie du sagst, wenn man mal ein Bild davon machen möchte, dann fällt einem auf, okay, das gerade hinzukriegen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil es nicht gerade ist.
Ja.
Das Display an sich, 11,9 Zoll groß, ist ein Touch-Display, finde ich persönlich gut zu bedienen, übersichtlich. Und was ich vor allen Dingen gut finde, und da könnten sich andere Hersteller mal eine Scheibe abschneiden, bei Apple CarPlay hast du unten trotzdem ein Schnellmenü.
Gut, dass du das sagst, weil das ist mir nämlich auch wirklich positiv aufgefallen, wie gut Apple CarPlay integriert ist ins Infotainment. Du kannst super schnell auch wieder in das normale Infotainment rüberwechseln und da gibt's wirklich Situationen in anderen Autos, wo man so denkt, ey, ich steck das ab, ich trenne die Verbindung, einfach weil ich jetzt nochmal, keine Ahnung, Spurhalteassistenz ausmachen will. Und das ist hier eben alles möglich. Man kann hin und her springen.
Genau, du hast unten einfach eingeblendet im Display so eine Leiste, da kannst du zurückgehen ins Hauptmenü, du kannst aber Klimaeinstellungen direkt vornehmen. Also die wichtigen Sachen, die du wirklich häufiger auch mal brauchst, die sind auch bei Apple CarPlay gleichzeitig mit eingeblendet. Und das ist echt super.
Ja, hervorragend. Außerdem hat man unterhalb dieses Displays, 11,9 Zoll, das klingt relativ klein, ne, wenn man das an dem Digitalinstrument sozusagen misst, aber es ist schon ein großer Monitor. Gefühlt, würde ich sagen, ist der fast doppelt so groß wie die digitalen Instrumente, auch wenn das von der Diagonale des Bildschirms dann das nicht ganz hergibt. Ist ein großer Monitor. Unterhalb dieses großen Monitors ist dann nochmal so eine Bedienleiste mit Schnellzugrifftasten. Mhm. Funktioniert gut. Lautstärkeregler findet sich da auch ganz drüben auf der Beifahrerseite, aber es ist auch wieder so eine Touchfläche. Und ja, ist auch so. Das ist zu klein. Ne? Also wenn man da wischt, dann ist gleich super laut und das hat man gar nicht beabsichtigt. Aber ansonsten für die Fahrmodi gibt es eine eigene kleine Leiste noch. Das ist schon gut durchdacht, würde ich sagen. Die wichtigsten Sachen kann man eben auch per Fingerzeig dann regeln, ohne dass man da in Menüs rumsuchen muss.
Genau, also ich finde wirklich, die Bedienung ist super, mit ganz kleinen Abstrichen jetzt, was das Lenkrad angeht vielleicht. Aber ansonsten sehr, sehr gute Arbeit. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist der Part darunter. Darunter haben wir dann die Mittelkonsole. Ja. Und die ist in unserem Testwagen so in Hochglanz schwarz ausgeführt. Und das haben wir hier schon häufig gesagt, dieser Klavierlack, der ist nicht nur super anfällig, der sieht, also wenn du mich fragst, ja, ich weiß, viele finden, dass das hochwertig aussieht, ich finde nicht.
Ja, das sieht so aus wie so, mich hat sowieso das gesamte Cockpit vom GLC unglaublich an so einen Anzug erinnert. Das ist so, als hätte jemand so einen Nadelstreifenanzug an, weil da so Dekorelemente drin sind. Schwarz, ich nehme an, das wird wieder irgendein super Holz sein oder so.
Ja.
Wo so silberne Streifen quasi sich durchziehen und dazu diese hochglänzende Mittelkonsole, ist so als hätte sich einer die Schuhe so richtig polieren lassen und ja, dann stimmt. Nadelstreifenanzug an, stimmt. Mit einem roten Hemd am besten.
So Lackschuhe,
noch.
Ne?
Also das Ganze hat schon sehr viel von Herrenausstatter, das Cockpit, finde ich.
Ja, aber wobei ich sagen muss, ich finde dieses, das ist offenporiges Holz mit so einer, also es sind Aluminiumstreifen von der Optik her. Das, finde ich, sieht richtig gut aus. Also das sieht
wirklich
aus.
Wertig aus.
Und das auch wenn man gut. drüber streicht, ist man spürt halt, dass es Holz ist. Also das finde ich super. Aber im Kontrast dieses Klavierlack da weiter unten.
Ja das wird halt das nach 40.000 Kilometern wird das halt abgenudelt sein und dann musst du ein neues Teil davon einsetzen.
Ne? Ja, also das ist nicht so mein Style.
Nee.
Sehr cool ist dafür, Armaturenbrett und auch Oberseiten der Türtafeln, alles beledert.
Ja.
Also das ist wieder sehr, sehr edel und auch nicht unbedingt gang und gäbe, auch nicht in dieser Klasse. Also das ist, fühlt sich super an, sieht sehr hochwertig aus. Dann finde ich noch, sehr charakteristisch, sollten wir zumindest erwähnen, die Lüftungsdüsen. Ne?
Ja, die sind wirklich so wie so... Ja, das hat schon wirklich, das sieht wirklich aus wie aus dem Flugzeugbau, ne? So
genau.
Richtig so Düsen.
Luftfahrt.
Aber da ist mir eine Sache aufgefallen, vielleicht geht es nur mir so. Ich bin gespannt, ob du das gleiche Phänomen gesehen hast. Da sind so die mittleren Teile, die kann man sozusagen drehen um 90 Grad, um die Lüftung zu aktivieren und zu deaktivieren. Du hast sie wahrscheinlich sowieso deaktiviert, wie ich
ja,
dich kenne.
Genau.
Jan nickt schon. Irgendwie, ganz ehrlich, das ist so ein filigran und optisch zumindest fein gearbeitetes Teil. Diese mittleren Dinger, ey, vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik, ne? Aber ich fand, die standen nicht hundertprozentig gerade. Und wenn dann gleich drei davon nebeneinander sind, ey, da müssen die Winkel doch stimmen. Aber wie gesagt, es kann auch an mir liegen, dass ich da irgendwie schief raufgeguckt habe. Aber das kam mir nur so vor.
Da bin ich mir nicht sicher. Habe ich nicht ganz so stark drauf geachtet. Also ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen. Aber was natürlich überhaupt nicht geht, du hast es gerade schon gesagt, also in der Mitte oberhalb des Displays hat man drei. Und so der innere Monk bei mir würde sagen, wenn davon nur einer senkrecht steht und die anderen waagerecht, da flippe ich aus. Ne? Also die müssen alle
deshalb
entweder...
Deshalb machst du die alle aus.
Ja,
und
sowieso.
Ich habe sie alle aufgemacht.
Ja, aber dann passt es ja auch. Hauptsache nicht einer auf, einer zu, noch einer auf oder so. Das ist ein bisschen wild.
Die sind auch rechts und links nochmal an den A-Säulen sozusagen am Dashboard auch nochmal Luftausströmer. Und was auch wirklich schick aussieht, gerade wenn es so dämmert draußen, die sind auch Teil der Ambientebeleuchtung. Ne? Also dann leuchtet es da drin eben bunt heraus. Sieht schick aus.
Ja, Ambientebeleuchtung, Thema Ambientebeleuchtung, da muss man ja sowieso sagen, wenn man auf sowas steht, dann ist Mercedes da auch ganz vorne mit dabei. Also die ambiente Beleuchtung ist ja in den Türtafeln, am Armaturenbrett, an der Mittelkonsole, in den Lüftungsdüsen und sogar oben im Dachhimmel in dieser, also in der Umrandung der Innenraumbeleuchtung.
Ist wirklich an allen Ecken und Enden. Und wenn man sie blau stellt, habe ich irgendwie immer im Augenwinkel, gerade wenn man abends unterwegs ist, huch, das Blaulicht. Weil sich das überall spiegelt, gerade in der Windschutzscheibe. Ich musste die nachher, habe ich die von blau auf, ich weiß nicht mehr, weiß oder was gestellt, einfach um nicht diesen Störfaktor drin zu haben.
Ja, du hättest sie natürlich auch einfach ein bisschen runterschrauben können, ne? Weil das ist, man neigt natürlich dazu zu sagen, boah, wenn ich schon so eine
Pulle,
krasse Ambientebeleuchtung habe, dann drehe ich die auch voll auf und mache halt Maximum hell, dann wirkt es natürlich schon wirklich extrem. Also es ist schon sehr, sehr auffällig und Mercedes entwickelt da ja auch immer weiter, auch da Beispiel neue E-Klasse, da haben sie jetzt ja sogar diese Ambientebeleuchtung an die Burmester-Anlage gekoppelt. Ach
stimmt, die kann die Musik aufnehmen, ne?
Genau, 4D-Sound, sagen sie. Das heißt, dass die ambiente Beleuchtung ist quasi pulsiert im Beat oder im Takt. Also klingt wild, ich habe es schon mal ausgetestet. Ist echt ein geiles Feature, wenn man es mal so sieht. Aber ich glaube, so für jeden Tag ist dann vielleicht ein bisschen too much. Man kann das natürlich entkoppeln, sodass das dann einfach, du hast dann trotzdem den geilen Sound, aber eben nicht mehr diesen visuellen Hinweis.
Junge, Junge, Junge.
Ja, man muss, wenn man schon so weit da irgendwie...
Lassen sich schon was einfallen.
Da musst du immer weiterentwickeln.
Immer weiter drehen, ja,
immer mehr machen.
Logisch. Wir werfen noch mal ganz kurz, jetzt haben wir sozusagen das Armaturenbrett schon ziemlich gut Revue passieren lassen. Noch einmal kurz zur Tür, ne?
Mhm.
Da gibt es ja, hat Mercedes, ich glaube, zum ersten Mal mit der neuen C-Klasse auch gezeigt, diese neuen Türgriffe. Und das sieht wild aus, weil es ist quasi wie so ein, ja, wie so ein Sprungbrett im Schwimmbad, was so nach vorne weggeht. Und das ist dann, sieht so aus, als würde es frei schweben, dieser Griff. Und der Griff ist als solcher gar nicht mehr so richtig erkennbar. Sieht aus wie so eine, ja, wie so ein Sprungbrett, wo die elektrischen Fensterheber bedient werden können. Ganz eigenartig. Man gewöhnt sich aber recht schnell. Also so ging es mir jedenfalls.
Ja, und die haben nochmal so eine Alu-Optik. Das ist kein Alu, aber das ist zum Beispiel, finde ich, so ein Beispiel, wie es gut aussieht, wenn man ein Plastikteil oder ein galvanisiertes Teil halt so besonders wirken lassen möchte. Das wirkt nämlich sehr hochwertig.
Muss ich auch sagen, fühlte sich auch nicht so plastikmäßig an, also da konnte man auch schon die Tür wirklich dran zumachen, ohne dass man das Gefühl hat, jetzt bricht was ab oder so. Also alles sehr solide und auch natürlich noch ein eigener Lichtstreifen dran, sodass dieses, mir fällt kein anderes Bild ein, Leute, dass dieses Sprungbrett, was da so in den Raum steht, noch beleuchtet wird.
Logo, alles wird beleuchtet. Außerdem in der Türtafel natürlich typisch Mercedes, die Sitzverstellung.
Ja.
Das ist auch schon die neue Generation der Sitzverstellung. Also man hat quasi den Sitz so als eine Art Nachbildung in der Tür und kann dann den entsprechenden Part bewegen.
Sind
also
keine einzelnen Tasten mehr, ne?
Das finde ich nämlich nicht ganz so nice. Das fand ich früher besser, Vorgängergeneration, wo man noch einzelne, die sich auch wirklich bewegt haben. Jetzt drückt man die nur.
Ich weiß, was du meinst. Man hat nicht so richtig das Feedback, ne?
Genau.
Also man denkt so, ich ziehe da dran, aber eigentlich bewegt es sich gar nicht, aber es tut sich trotzdem was im Sitz.
Richtig.
Ja.
Also es funktioniert alles problemlos. Und ihr merkt schon, wir sind ja auch wieder picky, aber wir wollen ja auch genau hinschauen.
Ja, natürlich. Außerdem, das ist ein Mercedes. Da muss man auch genau hinschauen, ne?
Absolut, ja.
Platzverhältnisse.
Ja.
Großes Auto, haben wir schon gesagt. 2,89 der Radstand. Da erwartet man auch im Innenraum viel, viel Platz.
Mhm.
Bist du zufrieden gewesen, Jan?
Sehr. Vor allen Dingen vorne war ich sehr angetan von der tatsächlich angenehm hohen Sitzposition. Also ihr wisst ja, wenn ihr diesen Podcast häufiger hört, SUV sind jetzt bei uns beiden jetzt nicht unbedingt die Lieblingsfahrzeugkategorie. Und wir wissen natürlich trotzdem, dass sie sehr beliebt sind, eben vor allen Dingen wegen dieser hohen Sitzposition. Ich muss aber oft sagen, bei vielen SUV sehe ich diesen Vorteil gar nicht so sehr, weil man vom Gefühl her gar nicht so hoch sitzt. Es ist, glaube ich, viel auch so eine Sache, die man sich einredet, dass man sagt, ja, in so einem Tiguan, da sitze ich wirklich hoch. Und das ist so, ja, du sitzt höher als in einem Golf, okay, aber eine hohe Sitzposition finde ich das nicht beispielsweise. Aber im GLC ist die Sitzposition wirklich schön hoch. Ich finde, man hat trotz der Größe eine super Rundumsicht in dem Auto.
Ja.
Und das Platzangebot vorne für mich sowieso 1,83 in alle Richtungen super. Und ich habe mich auch nach hinten gesetzt, das nehme ich schon gleich vorweg. Und dann darfst du, auch hinten saß ich wirklich, wirklich gut.
Ja, ging mir mit 1,95 genauso. Das Einzige, wo ich im ersten Moment gedacht habe, das war wirklich die breite Mittelkonsole. Ne? Also das ist wirklich schon ein massives Teil, denn man sitzt wirklich so in seinem Tunnel sozusagen drin. Aber um ehrlich zu sein, fand ich echt super. Also gerade so auf der Autobahn, es ist irgendwie ganz gemütlich, da so in seiner eigenen Kapsel sozusagen zu sitzen, je nachdem, ob man auf Fahrer- oder Beifahrerseite sitzt. Echt angenehm. Nach oben super viel Platz, auch für mich. Also ich konnte den Sitz sogar noch ein bisschen hochstellen. Kommt ja auch nicht so häufig vor. Und hinten, ja, wenn der Vordersitz auf mich eingestellt war, wurde es ein bisschen eng an den Knien, aber ansonsten wirklich auch hinten hervorragend. Auch vom, gerade von der Kopffreiheit, Schulterfreiheit, echt sehr gut.
Und nochmal, nur fürs Protokoll, es gibt ja noch zwei größere SUV bei Mercedes.
Ja, exakt. Wobei man sich, also wenn man mal im GLC gesessen hat, es ist ja das, es ist die alte Leier, ich sage ja auch immer, also mehr als Mittelklasse brauche ich ganz sicher nicht vom Platz. Und das ist wieder der Beweis. Obwohl, ja, Mittelklasse, also es ist ja schon eine große Mittelklasse. So, ne?
Ja, das haben wir, glaube ich, schon festgestellt. Interessant wird es dann aber nochmal beim Kofferraum. Denn wir haben jetzt ja zumindest schon mal durchklingen lassen, wir hatten einen Plug-in-Hybrid. Und das ist ja in der Regel schon mal erstmal ein Zeichen dafür, dass ein bisschen Kofferraumvolumen geklaut wird.
Mhm.
Und das erste ist schon mal, wenn dann die elektrische Heckklappe auffährt, man sieht, der Kofferraum hat eine übelste Kante.
Ja, also der hat so einen Buckel drin, ne?
Genau.
Also das ist, man denkt im ersten Moment, da hat jemand so eine ganz, ganz dicke Matte ausgelegt, aber ja, der wölbt sich so innen nach oben.
Genau.
Komisch.
Ja, und das lässt sich auch in Zahlen belegen. Also das Kofferraumvolumen des GLC als Verbrenner, nicht Plug-in-Hybrid, beträgt 620 bis 1680 Liter. Und als Plug-in-Hybrid schrumpft das auf 470 bis 1530 Liter.
Ja, ist immer noch gut, nutzbar ist es auch, aber eben weniger als der reine Verbrenner.
Genau. Und dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr zum Innenraum hast, dann schauen wir uns jetzt mal diesen Antrieb genauer an.
Ja, der hat es nämlich in sich. Der ist spannend. Machen wir.
Das Datenblatt.
Und jetzt sagen wir es zum ersten Mal. Also, unser Testwagen, das war ein GLC 300 DE.
Ja.
Ja, und das ist spannend.
Diesel-elektrisch.
Genau, Diesel-elektrisch, Diesel-Hybrid. Und das hat so tatsächlich nur Mercedes.
Das ist wirklich absoluter Exotenantrieb.
Und ich finde das mega spannend. Ich muss gestehen, ich wollte diesen Motor oder diesen Antrieb, muss man ja sagen, schon ziemlich lange fahren.
Du warst
war
die treibende Kraft.
Ich war da richtig heiß
seit
drauf.
Seit Jahren schon.
Weil ich mir immer gedacht habe, eigentlich ist es doch genial, Plug-in-Hybrid, die haben halt oft eine kleine Reichweite und dann haben die ja einen kleinen Tank, weil der einfach wenig Platz ist, wenig Bauplatz so. Und deshalb hat man oft eine kumulierte Reichweite, die jetzt auch nicht sonderlich hoch ist. Teilweise auch gar nicht höher als bei einem normalen Benziner.
Ja.
Jetzt hast du aber das Beste aus beiden Welten. Du hast also einen Diesel mit echt in der Regel ja extrem hoher Reichweite.
Ja.
Und trotzdem hast du einen Elektromotor, wo du dann in der Stadt, so in meiner Vorstellung, die ganze Zeit elektrisch fahren kannst.
Das ist eigentlich das perfekte Außendienstfahrzeug. Du fährst in die Stadt rein, schaltest sofort auf elektrisch. Und dann kannst du aber trotzdem deine 600 Kilometer auf der Autobahn abreißen oder vielleicht sogar noch mehr und dann wieder elektrisch fahren. Ne?
Genau.
Das ist, ja,
so
zwei Autos in einem.
Eigentlich perfekt. Und im Fall des GLC 300 DE bedeutet das, wir haben einen 2 Liter Vierzylinder Diesel, 197 PS und 440 Newtonmeter hat der. Und dann gibt es noch einen Elektromotor mit 100 kW, also 136 PS und ebenfalls 440 Newtonmeter.
Das Ganze hat dann eine Systemleistung von 333 PS, also wenn beide zusammenarbeiten und das System Drehmoment festhalten, 750 Newtonmeter. Damit kann man einen Anhänger ziehen.
Allerdings, das ist wirklich ordentlich. Und wenn wir jetzt schon bei den Zahlen sind, dann nennen wir auch noch die Fahrleistung. 0 auf 100, 6,4 Sekunden. Top Speed 217 km/h. Neungang Automatik, also die 9G-Tronic und Allrad, 4MATIC genannt, die sind Serie beim GLC 300DE.
Also eigentlich gibt es in diesem Auto nichts, was man noch zusätzlich bräuchte. Allrad, elektrisch, Diesel,
ja,
Neungang, Automatik, ist alles mit drin. Und auch der Akku von diesem Elektrostrang sozusagen, der ist auch sehr groß. Du hast gerade eben noch gesagt, größer als der vom Dacia Spring.
Ja, aus Folge 85.
Genau.
Der Akku beträgt 31, oder die Akkukapazität beträgt 31,2 Kilowattstunden.
Ja, also kein kleiner Akku.
Nee.
Und dann kann man mit diesen Einbußen beim Kofferraum vielleicht auch schon ein bisschen besser leben, als wenn da jetzt irgendwie so ein 12 Kilowattstunden Akku irgendwo unten drin sitzt, der dann genauso viel Platz nimmt. Also großer Akku, Diesel, klingt alles nach einem sehr, sehr spannenden Konzept.
Ja, die Reichweite wollen wir euch natürlich auch noch nennen. Die elektrische Reichweite, die gibt Mercedes an mit 112 bis 128 Kilometer. Und das ist für ein Plug-in-Hybrid echt viel.
Allerdings, ob er das schafft,
das gucken wir gleich. Interessant natürlich auch noch, jetzt haben wir gesagt, dass was da alles an Technik drin steckt, wie viel dieses Auto wiegt. Und da muss ich sagen, trotz der ganzen Technik, war ich ganz schön überrascht.
Ja.
2340 Kilo sind das.
Ja. Naja, es sind zwei Autos in einem sozusagen. So eine Art Dacia Spring in elektrisch und noch ein Verbrenner mit Allradantrieb.
Ja, das stimmt. Und dann haben wir auch noch einen Preis, ne? Also einen Basispreis haben wir natürlich, aber auch noch einen Testwagenpreis.
Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit dem Testwagenpreis mal an, weil das ist die Summe, die auf jeden Fall bei mir kleben geblieben ist. Zum Zeitpunkt, als Mercedes diesen Wagen konfiguriert hat und die Daten erstellt hat, hat dieser GLC, der bei uns war, 97.619,27 Euro gekostet. Aber das ist schon wieder Schnee von gestern. Natürlich, die 100 knackt er heute locker, ne?
Ja, locker würde ich nicht sagen, aber er knackt die 100. Ja, denn in der Zwischenzeit gab es natürlich nochmal wieder eine Preiserhöhung. Die Basisversion, also der GLC 300DE, also in der Basis quasi dieser Motor, liegt mittlerweile bei 75.196 Euro. Inklusive unserer Ausstattung landen wir irgendwie bei knapp 101.000 Euro. Und da muss ich sagen, also 100.000 Euro für einen GLC, als ich das gelesen habe, habe ich schon gedacht, das ist wirklich krass.
Das ist nicht mehr Mittelklasse, würde ich sagen. So vom Preisgefühl her, weil Mittelklasse geht für mich jedenfalls, also ordentlich ausgestattet, irgendwie so um 50.000 liegt man da so, ne?
Vom Gefühl her.
Und dann
her.
Noch ein bisschen SUV, also lass es 60.000 sein. Aber das ist alles, dieses Gefühl trügt.
Ja, wenn du jetzt mit 60.000 Euro losgehst, dann kriegst du einen GLC 200 ohne alles. Also 59.809 Euro kostet ein GLC 200 ohne Extras.
Ah, das ist sehr, sehr viel Geld.
Das ist wirklich viel Geld.
Dass unser Fahrzeug so teuer war, das liegt aber auch beispielsweise dann daran, dass da wirklich grandiose Technik mit verbaut ist, abseits des Antriebsstrangs. Unser Fahrzeug hatte beispielsweise eine Hinterachslenkung, das können wir schon mal einstreuen, und ein Luftfahrwerk.
Genau, diese beiden Teile gehören zum Technikpaket und die gibt es auch nur in Kombination. Ja, und das war eigentlich, finde ich, eine super Überleitung, denn jetzt können wir sagen, wie sich dieser Wagen fährt und auch was diese Hinterachslenkung und die Luftfederung für einen Unterschied machen.
Genau das machen wir.
Das Fahren.
Ja, und ich weiß nicht, was dir als allererstes aufgefallen ist beim Fahren, beim Losfahren mit dem GLC, aber bei mir war es auf jeden Fall die Wendigkeit dieses Autos.
Ja, das war bei mir das Zweite, denn das Erste, was mir aufgefallen ist, das Auto startet ja wirklich immer elektrisch. Also ja, auch wenn der Akku mal leer ist,
ja,
ist das Anfahren elektrisch.
Dann ist er sozusagen ein Hybrid quasi und die ersten, ich sag mal, bis gefühlt 10 km/h, vielleicht auch 20, wird erstmal elektrisch angeschoben sozusagen.
Genau. Ja, aber abgesehen davon, also als ich losgefahren bin, war der Akku sowieso voll hier in der Tiefgarage. Du hast es schon gesagt, die Wendigkeit, und das hat damit zu tun, dass eben die Hinterachslenkung verbaut ist, habe ich ja eben schon angeteasert, also Hinterachslenkung Teil des Technikpakets, 3.320 Euro kostet das extra.
Bis zu 4,5 Grad lenken die Hinterräder mit, ne?
Ja.
Das klingt so wenig, aber es wirkt sich extrem stark aus. Also der fährt sich wirklich super flink. In der Tiefgarage merkt man es gerade besonders gut, wenn man nochmal so um die Ecken zirkelt. Es hätte jetzt auch wirklich ein Kompakt-SUV sein können. Diesmal stimmt es tatsächlich.
Da stimmt es. Und ich kann auch das nochmal mit Zahlen untermauern. Denn der Wendekreis beträgt 11,8 Meter beim normalen GLC und 10,9 Meter, wenn die Hinterachslenkung verbaut ist. Und das habe ich gelernt auf dem GLC-Coupé-Fahrtermin, ist tatsächlich A-Klasse-Niveau.
Wow. Ja, kompakt. Passt.
Da sind wir wieder. Also ich kann schon jetzt an dieser Stelle, wir sind gerade erst ins Fahrenkapitel eingestiegen und ich glaube, dir geht es da ganz genauso. Ich kann schon mal auf jeden Fall die Empfehlung aussprechen, dieses Technikpaket, diese 3.320 Euro, die sind gut investiert.
Das macht was ganz anderes aus dem GLC.
Es gibt aber eine Situation, und ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, da ist es, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, irritierend, und zwar beim Rückwärts-Einparken, parallelen Einparken, wenn du, so wie hier in Hamburg, das häufig üblich und auch nötig ist, nah an den Bordstein ran musst, weil du sonst eben noch ein bisschen auf der Straße stehst oder so, was jetzt ja auch mit einem Auto, was 1,89 ohne Außenspiegel breit ist, musst du da schon gut nah ran, aber willst natürlich nicht ganz ran. Also stellst du dann den Spiegel automatisch runter. Und dann fand ich es wirklich irritierend, dass wenn du einlenkst, ja das hintere Rad mit einschlägt.
Ja.
Es hat also einen anderen Winkel zum Bordstein. Es ist nicht mehr parallel zum Bordstein, sondern es ist halt leicht zum Bordstein geneigt oder halt weggeneigt.
Ja.
Und das ist irritierend, wenn du wirklich auf einen Millimeter versuchst, da ranzuzirkeln.
Ja, das stimmt. Deshalb habe ich immer ein bisschen Platz gelassen oder bin einfach in so eine Parktasche reingesetzt.
Clever.
Dann ist das überhaupt nicht aufgefallen. Aber klar, ja, irgendwie muss es natürlich arbeiten, ne?
Und das ist mir tatsächlich das erste Mal jetzt beim GLC so extrem aufgefallen mit der Hinterachslenkung, dass wenn du da wirklich dann in dem Rückspiegel, also im Außenspiegel das einstellst und denkst, wow, krass, das Lenkrad, wenn ich jetzt hier nach links lenke, dann sehe ich genau, wie auch die Hinterachse mitarbeitet. Schon faszinierend.
Hatten wir sonst schon Autos mit Hinterachslenkung? Renault Megane S-Trophy?
Ja, aber da war es nicht ansatzweise so stark vom Gefühl her. Also man hat es nicht so stark gesehen.
Ich habe mal unseren lieben Kollegen Christian fahren lassen und habe mich mal hinten reingesetzt und habe rausgeguckt. Und da sah man es tatsächlich. Im Kreisverkehr konnte man es sehen, aber RS, nicht so stark,
dass man es RS6 hat es auch.
Im Außenspiegel gesehen hat. RS6 auch.
RS6 hat es auch. Also wir hatten das schon ein paar Mal, aber bei den anderen Autos ist es mir nie so extrem aufgefallen wie beim GLC. Aber gut, genug zur Hinterachslenkung. Also da sind wir, glaube ich, beide sehr von angetan gewesen.
Aber noch nicht genug zum Parken. Weil das ist eigentlich das perfekte Stichwort, was du da gegeben hast. Denn der GLC, wir kommen auch zu den normalen Fahraktivitäten gleich und nicht. Wir parken nicht nur, keine Sorge. Aber es gibt so eine Art speziellen Parkmodus im GLC, wo wir gerade gesagt haben, dass wir so parallel eingeparkt haben oder in die Parktasche rein sind. Und das finde ich echt super, weil dann reduziert er sozusagen die Geschwindigkeit, die gefahren wird, beziehungsweise ja, erhöht die Dosierbarkeit des Gaspedals. Das fand ich super.
Ja.
Ja.
Und ich sag dir jetzt mein Beispiel, wo ich das absolut blöd fand.
Ja.
Also eine ganz, ganz enge Lücke bei mir. Du kennst das da, ja. Gloria, dieses Bistro auf der Ecke. Genau da, abends, da saßen auch wirklich, ich würde sagen, 40, 50 Leute draußen. Eine wirklich enge Lücke. Aber ich sehe das ja immer als Challenge. Denk, okay, wenn das Auto physisch da reinpasst, dann kriege ich das da auch rein. Da bin ich dann verbissen. setzt zurück, alles klar. Und wenn diese Lücke, also ich sag mal, die war jetzt vielleicht 5 Meter, vielleicht 15. Also wirklich, du musst da schon nah vorne und hinten ran. Ja. Mit vielen Vor- und Zurück, also so viele Züge. Und dann musst du halt auch wirklich auf ein paar Zentimeter ran. Also so, dass das PDC auf jeden Fall schon komplett ausrastet und schon durchgängig am Piepen ist. Aber du musst noch weiter ran, weil sonst musst du noch mehr Züge machen. Also ich bin da gerade am Zirkeln, voll konzentriert, alles klar. Auf einmal, bam, Vollbremsung erstmal, zu nah dran, schon kacke. So, weil ich sehe das ja, ich habe gesehen, dass ich nah dran bin, aber ich musste so nah ran. So, und wenn dieses Auto so
eine GLC traut ihn nicht.
Na, wenn es schon so eine Vollbremsung macht, du erschrickst extrem.
Das wirkt im ersten Moment so jetzt sitze ich drauf.
Genau.
Aber es ist nur der Bremsschlag, der kommt.
Genau. Ne? Ja. So, und dann, genau wie du sagst, hat er diese Assistenz, dass er...
Das ist so ein Kriechgang sozusagen.
Genau. Und dann will ich also nach vorne setzen und dann steht da irgendwie Geschwindigkeit verringert.
Ja.
Und er hält aber, weil ich schon auch vorne wieder so nah dran war, hat er einfach die Bremse gehalten. Also er ist nicht mehr gekrochen. Mhm. Aber ich wollte halt noch ein paar Zentimeter nach vorne. Und dann musst du quasi gegen die Bremse arbeiten, in so einer engen Lücke. Du musst also quasi ganz kurz wieder aufs Gas, damit er nochmal so nach vorne. Und das hat mich genervt. Ich hätte einfach lieber eine ganz normale Automatik gehabt, wo ich genau gewusst hätte, okay, jetzt lasse ich so und jetzt so, vor zurück. Und okay. Ich bin da kein...
Aber hast du nicht einfach getippt, um es auszumalen?
Ja, hätte ich machen können. Also habe ich danach auch gemacht. Ja. Aber im ersten Moment nach dieser Vollbremsung willst du dann wieder nach vorne und dann hält er die Bremse. Und in dem Moment, muss ich sagen, war ich kein Fan davon.
Ja, verstehe ich. Bei dem Beispiel ist natürlich kritisch. Aber ich fand es tatsächlich ganz angenehm, weil es gibt manchmal, gibt es ja Autos, Renault hat so Automatiken oder Doppelkupplungsgetriebe und da weißt du echt nicht, was macht das Ding. Und dann macht das bei kleinsten Gaspedalbewegungen, macht das schon Satz nach vorne. Von daher fand ich die Idee wirklich gut und bei mir hat es super funktioniert. Also es ist ein bisschen komisch, weil du sagst es, er arbeitet so in die Bremse, also es ist so...
Genau.
Die Bremse knattert dann irgendwie so, aber... Er hält die ganz, ganz langsame Geschwindigkeit. Das fand ich sehr angenehm.
Ja, also ihr seht, es gibt einfach verschiedene Use Cases, wie man heutzutage so schön sagt. In dem einen Use Case funktioniert es gut, in meinem nicht ganz so gut. Aber man kann es ausschalten.
Und jetzt fahren wir richtig los.
Jetzt fahren wir richtig los.
Aus der Parklücke raus, direkt auf die Fahrbahn.
Und in der Stadt bin ich wirklich die ganze Zeit elektrisch gefahren. Und ich muss sagen, es ist das eingetreten, was ich erhofft hatte, aber ehrlich gesagt auch erwartet habe. Denn diese Kombination aus Diesel und Elektro finde ich, das kann ich jetzt schon an dieser Stelle sagen, super. Ich finde es mega gelungen. Ich bin in der Stadt nur elektrisch gefahren und du hast es an der blauen Karte an unserem kleinen Fahrtenbuch, wenn man so will, gesehen. Ich habe während der gesamten Zeit gar nicht getankt, 3 oder 4 Mal geladen.
Tank war noch 3/4 voll, oder waren es 4/5?
Ja, so 3/4 hätte ich gesagt, ungefähr, genau. Und ich bin halt permanent in der Stadt elektrisch gefahren. Diese 100 Kilometer, 112 bis 128, die schafft der Wagen auch tatsächlich. Und das finde ich extrem bemerkenswert, denn oftmals haben viele Plug-in-Hybride so 50, 60 Kilometer Reichweite und selbst die schaffen sie nicht. Dann ist man eher so bei 30, 40 Kilometern mit dem GLC. 100 Kilometer, wirklich kein Thema.
Dazu kann ich noch nicht mehr sagen. Wir kommen nachher noch zum Verbrauch. Du hast es schon anklingen lassen. Also rein elektrisches Fahren, wirklich im Grunde habe ich mich gefühlt wie in einem Elektroauto tatsächlich. Also diese 136 PS beziehungsweise 440 Newtonmeter von der E-Maschine reichen dicke aus in der Stadt, aber auch über Land und sogar auf der Autobahn. Ist die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn begrenzt? Ich habe mich selber auf 130 eingeschränkt, aber 100, das war wahrscheinlich
140.
Auch die 140 ist die rein elektrische Höchstgeschwindigkeit, genau. Also ich finde, da kann man nicht mosern, wenn das Auto solide 120 fährt auf der Autobahn, rein elektrisch, stellt mich das absolut zufrieden und es hat mich absolut zufriedengestellt. Wenn man Kickdown gibt, dann springt der Diesel an, sozusagen als Backup. Hatte ich aber auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Aber ansonsten kann man elektrisch im Grunde alles erledigen.
Ja, definitiv. Also du hast es gerade gesagt, dieser Übergang zwischen Elektro und Verbrenner, der ist spürbar. Wie sollte es auch anders sein? Man merkt natürlich, jetzt ist der Motor da plötzlich. Aber selbst im Hybridbetrieb klingt sich der Motor dann immer wieder aus. Das Auto segelt.
Ja.
Das ist auch sehr angenehm. Übrigens, weil ich jetzt gerade Hybridbetrieb gesagt habe, Fahrmodi, da gibt es wieder eine große Auswahl. Ich habe mir das hier mal notiert. Also 6 Fahrmodi stehen zur Wahl.
Mhm.
Offroad finde ich schon mal auf jeden Fall auch interessant.
Das ist ambitioniert.
GLC, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute mit ihrem GLC wirklich mal ernsthaft Offroad gefahren sind.
Die Trittbretter nutzen.
Ja, wahrscheinlich, genau. Dann gibt es Battery Hold. Klar, wenn man jetzt also einen Akku hat und genau wie du vorhin zum Beispiel mal skizziert hast, als Außendienstler unterwegs ist, dann fährt man natürlich auf der Autobahn natürlich am besten mit dem Diesel und fährt dann in die Stadt und kann dann schön auf Elektro wechseln. Das ist dann für Battery Hold. Electric, logisch, voll elektrisch. Hybrid, dann entscheidet das Auto selbst, wann was benötigt wird. Sport, erklärt sich auch von selbst. Da fand ich es interessant, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, einen visuellen Hinweis im Display, da steht Sport in Klammern nicht mit Dachlast.
Ja, habe ich auch gesehen, ja, ja.
Also, wenn du oben die
Dachbox so viel Sport bitte nicht
draufgeschnallt hast, dann zügel dich. Nicht so sportlich dann.
Weil eigentlich ganz gut, dass so ein Warnhinweis kommt.
Genau. Und dann eben noch klassisch individual, also einen Modus, den man sich selber zurecht konfigurieren kann.
In welchem warst du unterwegs? Dieser vielen Fahrmodi?
Ja, in der Stadt immer Electric.
Mhm.
Also da war klar. Und auf der Autobahn habe ich Hybrid gewählt.
Ja. So war es bei mir auch, beziehungsweise Hybrid, als der Akku leer war. Aber ich fand Sport auch so ein bisschen, also der Grundcharakter vom GLC ist halt schon sehr komfortabel.
Absolut.
Und also sein Sport war einfach härtere Lenkung und so und die Automatik hat so ein bisschen früher runtergeschaltet, habe ich sofort wieder ausgemacht.
Ich finde, Sport ist vor allen Dingen immer sehr deutlich spürbar bei Mercedes in der Automatik. Und wir haben ja schon gesagt, es ist eine 9G-Tronic, also eine 9-Gang-Automatik. Haben inzwischen schon andere Hersteller auch. Aber 9 Gänge ist ja schon, wenn man das überlegt, überlegt euch, das skizziert mal eine Handschaltung mit 9 Gängen, wie viele Gassen das wären.
Ja.
So. Und ich finde, gerade im Sportmodus ist so eine, ist diese 9G-Tronic für mich immer viel zu ambitioniert. Und im Komfort oder in diesem Fall Hybridmodus ist die super. Ich finde diese 9G-Tronic, ja, die schaltet trotz der vielen Gänge fast unbemerkt durch.
Ja.
Und du bist immer
butterweich.
Genau, du bist immer so unbemerkt in dem möglichst höchsten Gang so und das ist eigentlich super. Und im Sportmodus konterkariert er das so ein bisschen und macht dann oftmals 1-2 Gänge zu niedrig für meinen Geschmack.
Es ist so ein bisschen überambitioniert, so jetzt sind wir im Sportmodus und jetzt muss auch viel geschaltet werden, dass die Person am Lenkrad auf jeden Fall mitkriegt, dass das hier jetzt sportlich sein soll. Nee, ich bin auch sofort wieder auf Hybrid gegangen, beziehungsweise auf rein elektrisch.
Ja. Und dann kommen wir mal zur Lenkung. Wir haben jetzt viel über das Einparken gesprochen, aber die Lenkung, ich war jetzt ja ein bisschen vorbelastet, muss ich sagen, weil gerade erst vor 2 Monaten oder vor 1,5 Monaten sogar der GLC Coupé Fahrtermin war und da waren wir in Österreich unterwegs, tatsächlich auf so kurvigen Landstraßen und da war ich schon sehr positiv überrascht, wie sportlich man dieses Auto, wenn man denn möchte, ums Eck bekommt. Also es ist ja ein großes SUV, haben wir jetzt glaube ich schon ein paar Mal gesagt, 2,34 Tonnen leer. Und wenn man dann fährt auf der Landstraße und merkt, wie agil dieses Auto lenkt, ist es im ersten Moment unerwartet.
So eine Lenkung hätte ich vor allem von Mercedes nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Also es hat nicht mehr so diesen im besten Wortsinne leicht behäbigen Charakter, dass man so richtig so das Gefühl hat, okay, man lenkt und dann bewegen sich so die Vorderräder, sondern es ist ziemlich, also es ist alles für Mercedes-Verhältnisse unglaublich direkt und fühlt sich richtig gut an.
Ja, und das Auto fühlt sich tatsächlich auf so Landstraßen kleiner an, als es ist.
Ja.
Handlicher.
Leichter. Ja. Also die Lenkung, ganz, ganz große Überraschung. Super präzise. Gibt es eigentlich kaum was, was man besser machen könnte aus meiner Sicht. Zumindest, wenn wir jetzt in dieser Klasse der Mittelklasse-SUVs bleiben. Also eine super Lenkung.
100% würde ich genauso unterschreiben. Und was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, das Luftfahrwerk. super ausgewogen, super komfortabel.
Ja.
Passt perfekt. Deshalb diese 3.320 Euro für Hinterachssenkung und Luftfahrwerk, die sollte man einplanen. Ich finde, das sind zwei Features, die den GLC komplett rund wirken lassen.
Ja, definitiv. Und du hast gesagt, hast du es gerade eben im Vorgespräch gesagt oder gerade eben im Podcast? Also man will einfach auf eine Reise gehen mit diesem Fahrwerk, weil es wirklich, also ich glaube, damit konnte man ohne weiteres irgendwie 700-800 Kilometer abreißen und man steigt aus und fühlt sich nicht, als hätte man diese Distanz zurückgelegt, sondern es ist wirklich ein Top-Fahrwerk einfach.
Ja, mega. Also das Auto ist wirklich für die Langstrecke eigentlich gebaut. Was mir da auch aufgefallen ist auf der Autobahn, ich weiß nicht, ob du da drauf geachtet hast, wie leise es im Innenraum ist.
Ja, ich bin größtenteils, bin ich zumindest die eine Tour, bin ich elektrisch gefahren. Da ist mir tatsächlich erst aufgefallen, wie leise es vorher war, als der Diesel angegangen ist. Mhm. Der ist nicht laut, aber ich habe plötzlich gemerkt, oh, so leise war es vorher und jetzt hört man doch deutlich einen Verbrenner arbeiten. Aber das ist wirklich, also bis 130 ist das wirklich super, super still.
Und auch da nochmal ein paar Background-Infos für euch. Mir ist das schon beim GLC Coupé aufgefallen und da habe ich bei der Fahrveranstaltung mal nachgefragt. Da haben sie gesagt, ja, das ist gut, dass ich das frage, denn sie hätten besonders viel Detailarbeit bei Mercedes eben in diese Geräuschdämmung nochmal investiert, auch im Vergleich zum Vorgänger, dass sie da wirklich nochmal einen Step weitermachen. Und ich finde persönlich, dass es absolut gelungen ist. Also man kann damit ganz entspannt auch 180 fahren und hat das Gefühl, man fährt vom Geräusch her eher so 130.
Ja, also hat sich gelohnt. Werden wahrscheinlich auch noch ein paar Kilo sein bei den über 2,3 Tonnen.
Macht dann auch keinen Unterschied aber, mehr.
Ja,
ganz also, genau. Ob dann 2,3,
die Hinterachslenkung holt es wieder raus.
Ja, genau, absolut. So sieht's aus. Ich bin dann natürlich auch einmal Topspeed gefahren auf der Autobahn.
217?
217 laut technische Daten. Auf dem Tacho sind dann 223. Und ja, gut, ich wusste ja nun, dass 217 angegeben ist. Aber da muss ich sagen, ich weiß, ich bin da vielleicht speziell, hätte ich eigentlich gedacht, dass da ein bisschen mehr geht. Ich meine, du hast ein Auto mit 333 PS, so ein großes SUV, und dann ist bei 223 laut Tacho schon Schluss.
Aber 2,4 Tonnen, ne?
Ja, logisch.
Das ist natürlich auch, muss erstmal in Schwung gebracht werden, die Masse. Und dann oben raus wird es träge. Eine Sache noch zum Infotainment, beziehungsweise zum Display oder beides. Spracherkennung, MBUX bei Mercedes, also diese Mercedes-Benz User Experience, kennen wir. Wir wissen, dass das System gut ist. Ich habe aber den Eindruck, dass es noch besser geworden ist über die Jahre. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Fehlinterpretationen von meinen Wünschen gehabt. Ich habe sogar einmal was Kniffliges probiert und habe einfach mal gesagt, Massagefahrersitz anmachen. So, wusste natürlich schon, hat keine Massagefunktion. Und dann hat das Ding tatsächlich, das so natürlich sofort geblickt und hat gesagt, Entschuldigung, diese Funktion ist leider nicht verbaut. Also selbst solche Sachen, wo dann, da hätte ich erwartet, dass es einfach nur sagt, ich verstehe das nicht. So, selbst das hat wunderbar funktioniert. Und eine Sache noch zum Display. Es gibt im Mercedes GLC so eine Art Pseudo-Augmented Reality im Display. Das heißt, Navigationsroute oder Navigationshinweise, das ist so ein Mix aus einem Hinweis und einer Kameradarstellung. Also man sieht sozusagen das, was man sieht, wenn man rausguckt vorne aus der Windschutzscheibe, im Display nochmal. Und dann wird blau ein Pfeil eingeblendet, wo man abbiegen muss oder welche Spur man nehmen muss oder so. Das hat mich einfach nur genervt. Ja. Da hätte ich mir tatsächlich ein Head-Up-Display gewünscht, wo das einfach nur normal eingeblendet ist. Fand ich, ehrlich gesagt, ganz schön ablenkend. Immer so nach rechts unten zu gucken. Und dann hatte man auch immer so, wenn dann die Kamera sozusagen angeht und das Display das Bild von draußen anzeigt, immer so dieses Gefühl, huch, da unten passiert jetzt irgendwas, ich muss da jetzt hingucken, fand ich nicht ganz so gelungen. Also Head-Up-Display wäre auf jeden Fall bei mir in der Konfiguration eher vorgesehen als das.
Ja, dieses Augmented Reality, das kennen wir ja auch schon seit ein paar Jahren von Mercedes. Ich finde es eigentlich ganz charmant so, weil wenn man mit der Navigation von Mercedes, also der fahrzeuginternen Navigation navigiert, finde ich es jetzt gar nicht störend. Was ich allerdings ein bisschen verwirrend fand, ist, wenn die Navigation nicht an ist und du hältst eine Ampel an, macht er trotzdem so eine Ampelansicht und zeigt dir dann einfach die Ampel. Die sehe ich in der Regel ganz gut, also da brauche ich nicht nochmal zusätzlich dann die Kamera auf meinem Bildschirm angezeigt. Aber fand ich jetzt auch nicht störend, war einfach nur überraschend. Wo ich vollkommen bei dir bin, Head-Up-Display, auch das wissen die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin großer Freund vom Head-Up-Display, hatte der GLC überraschenderweise nicht bei einem Basispreis, Testwagenpreis von über 100.000 Euro. Diese 1.178 Euro, die würde ich auf jeden Fall, die würde ich auf jeden Fall investieren und lieber irgendwas anderes weglassen. Ja. Head-Up-Display ist schon eine feine Sache.
Das stimmt. Auch im Sinne der Sicherheit. Natürlich soll man sich nicht ablenken lassen. Steht ja auch jedes Mal da, wenn man startet. Aber Head-Up ist schon, gerade auch auf der Langstrecke, natürlich auch schon ein bisschen angenehmer.
Und dann muss ich auch nochmal, weil du gerade auch Sicherheit gesagt hast, das passt gut, nochmal eine Lanze brechen für die Assistenzsysteme von Mercedes. Also ich finde, kaum ein Hersteller macht das so gut, dass man wirklich so, ich mag zum Beispiel Abstandstempomat eigentlich gar nicht, generell Tempomat, schwieriges Thema. Mhm. Aber ich finde, bei Mercedes ist es sehr intuitiv, dass wenn man den Tempomat anstellt, dass dann auch die Spurhalteerkennung oder der Spurhalteassistent mit angeht und alles funktioniert so flüssig zusammen und man muss nicht so viele einzelne Funktionen erstmal irgendwie einstellen. Man drückt da drauf, dann fährt das Auto mehr oder weniger von alleine. Man muss natürlich die Hände am Lenkrad haben. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Das Einzige, wo es bis heute immer noch nicht klappt, ich denke, das ist einfach sehr schwer zu programmieren, sind eben Baustellen mit verschiedenen Fahrbahnmarkierungen. Wir haben es hier vom Elbtunnel, diese Jahrhundertbaustelle, die noch wahrscheinlich, ich weiß nicht, noch mindestens 5 Jahre dauern wird. Ja. Und da ist es halt so, man hat 3 Fahrspuren, die äußerste ist ziemlich eng. Und da war es dann tatsächlich so stark bei mir, dass das Lenkrad die ganze Zeit, also es gibt ja dann unterschiedliche Intensitäten, dass das Lenkrad die ganze Zeit so einen leichten Impuls Richtung Leitplanke gegeben hat. Und das, also Assistenzsysteme, wenn sie gut funktionieren, feine Sache. Aber wenn es dann das, wenn das dann passiert, das gibt dir so ein schlechtes Gefühl, wenn das Auto immer so von sich aus Richtung Leitplanke lenkt.
Ja. Dann deshalb bleibt der Tempomat einfach aus. Dann hat man das gar nicht erst das Problem. Oder halt auf einer leeren Autobahn irgendwie nachts. Das ist tatsächlich so, dass ich denke, dann ist ein Tempomat echt schön. Ja. Dann stellst du da irgendwie deine 150 ein und schnurst einfach ab.
Genau. Wenn das Auto dann auch noch die Spur hält und so und das auch zuverlässig funktioniert, ist das super. Und ist dir das aufgefallen, fällt mir auch noch gerade ein, im Hybridmodus bremst das Auto automatisch ab.
Ja, es rekuperiert. Also wenn Tempolimit kommt, irgendwie, ich sage jetzt mal von 120 auf 100, dann rekuperiert er in diese 100 rein. Ist angenehm, dass er es selber macht. Aber wenn man jetzt wirklich die volle Kontrolle haben will, denkt man im ersten Moment, huch, was ist denn jetzt? Ich bin doch gar nicht auf der Bremse.
Ich finde es aber vor allen Dingen auf der Landstraße gut. Und ich glaube, das haben wir damals beim VW ID.4 auch gesagt.
Ja.
Wenn du auf einer Landstraße mit 100 fährst und dann kommt ein Ortsschild, dann bremst der automatisch über Rekuperation auf 50 ab. Und das finde ich wiederum ganz cool.
So, dass du bei 50 auch am Schild bist, ne?
Genau.
Hat der GLC übrigens auch mit vorausfahrenden Fahrzeugen. Dann ist unten im Display ist so ein kleines grünes Auto und dieses Logo für Fuß vom Fahrpedal, bitte. Und dann rekuperiert er sich auch ran, ohne dass man jetzt hinten drauf brummt. Im besten Fall.
Absolut, ja.
Ist dir auch aufgefallen, das ist nur eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit, aber Limiter und Tempomat, beide lassen sich nur in Zehnerschritten einstellen.
Nee, ist mir nicht aufgefallen.
Fand ich ein bisschen eigenartig, ehrlich gesagt. Ich hätte gerne sozusagen die absolute Feinjustierung, aber es geht immer nur 100, 110, 120, aber nicht 116.
Okay, interessant. Nee, das habe ich nicht okay. Rausgefunden.
Nur als Randnotiz.
Okay, ich glaube, es ist Zeit für das Thema Verbrauch.
Das können wir angehen.
Ist auch gut.
Ich hole mal die Akte.
Ich fange mal oben an und sag mal erstmal, mit was dieses Auto angegeben ist. Und das ist natürlich wieder sehr theoretisch, muss man ja einfach sagen. Also der angegebene Verbrauch beim GLC 300DE ist 0,4 bis 0,5 Liter auf 100 Kilometer und ja. 20,6 bis 23 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wie ich gerade gesagt habe, das ist letztendlich einfach nur Theorie. Das
ist ein errechneter Wert, einfach genau. Nur bestehend aus der elektrischen Reichweite und dann ist wahrscheinlich noch ein Vollgasanteil dabei, wo dann der Motor so oder so anspringt, also der Verbrenner.
Genau. Ich hau jetzt einfach mal meine Werte raus, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass deine besser sind. Aber es geht jetzt erstmal nur um den Verbrauch, der mir im Bordcomputer dann angezeigt wurde über meine, ich weiß nicht, 700 Kilometer waren es vielleicht in Summe mit mehrfach Nachladen und so. Da hatte ich am Ende dann stehen einen Verbrauch auf 100 Kilometer von 6,4 Liter und 5,5 Kilowattstunden. Das finde ich trotz der Größe einen sehr guten Wert. Und das resultiert dann eben darin, wir haben einen 62-Liter-Tank an Bord, dass man knapp an den 1000 Kilometer Dieselreichweite ist, plus dann eben nochmal 112 bis 128 Kilometer Elektroreichweite. Was dann bedeutet, dass wenn man sich richtig anstrengt, was ich ja nicht gemacht habe, ich bin ja einfach so gefahren, wie ich halt fahre, dass man dann wahrscheinlich sogar an 1200 Kilometer Gesamtreichweite rankommt.
Wow. Okay. So bist du gefahren. Ich bin anders gefahren, tatsächlich. Ich habe lieber geguckt, was ist rein elektrisch drin und dann, was ist mit leerer Batterie drin, sodass man wirklich sozusagen das Konzentrat der beiden Antriebsformen sozusagen hat. Ist aber auch ganz spannend gewesen, ehrlich gesagt. Ich bin also meine Normalo-Strecke sozusagen gefahren, meine Hausstrecke. Und ich bin davon ausgegangen, Akku war auf 100% und ich bin davon ausgegangen, das werde ich nicht schaffen, ganz ehrlich. Das sind so 120, 125 Kilometer, je nachdem, wo man dann nochmal abbiegt und so. Und ich habe gedacht, okay, 112 Kilometer werden angezeigt bei 100% Batterie. Wird knapp. Ich bin auf der Autobahn gefahren zwischen 110, 120 bis 130 mal zum Überholen, konstant durch und die rein elektrische Reichweite, 112 waren angegeben, 111. Bei 111 Kilometern, da ist ihm erst der Saft ausgegangen und 90 Kilometer davon ungefähr waren Autobahnen. Ne? Also das ist jetzt nicht gerade das Allersparsamste für einen Elektroantrieb.
Da hättest du wahrscheinlich 80 fahren müssen, um wirklich noch mehr das Maximum rauszuholen. Ja. Dann wären wahrscheinlich sogar noch mehr als 112 Kilometer drin gewesen.
Aber es hat mich wirklich, also das hat mich wirklich verblüfft. Also es fühlte sich auch alles an wie in einem Elektroauto. Jan schmunzelt schon so. Also ich bin echt begeistert von diesem Antrieb. Auch wenn Plug-in-Hybride vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Aber in diesem Fall muss ich sagen, also das ist wirklich der beste Plug-in-Hybrid bisher. Und auf die gesamte Strecke, das waren dann 123 Kilometer, habe ich also 0,4 Liter Diesel verbraucht. Also
Punktlandung.
Ja.
Genau wie angegeben. Du könntest
auf 123 Kilometer, ne?
Ja, stimmt.
Also sogar noch mehr.
Ja, sogar noch besser. Du könntest diese Verbrauchsrunden für Mercedes demnächst fahren.
Im Prinzip ja, ich könnte. Aber da muss man auch, glaube ich, auf Vollgasanteil, das ist mir natürlich zuwider.
Das muss jemand anders machen.
Genau, das. Dafür wird dann jemand eingekauft. Ich hätte da schon jemanden im Auge. So, also Batterie war platt danach, da ging nichts mehr auf null und die gleiche Strecke zurück mit 130 konstant auf der Autobahn, 6,6 Liter. Also das ist der reine Verbrennerverbrauch gewesen.
Mhm.
Da ist natürlich dann noch so ein bisschen, du hast es schon erwähnt, der fährt dann so rein elektrisch an, also ist dann sozusagen wie ein Vollhybrid quasi unterwegs. Und da muss ich sagen, 6,6 Liter Diesel auf 100 Kilometer in einem 2,4 sind es wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, Tonnenfahrzeug. Das ist schon echt, echt gut.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Mit meinen 6,4 auf die gesamte Strecke war ich auch vollkommen zufrieden, wenn man
überlegt. Kann man nur gratulieren, Jan. 6,4. Ja.
Wenn man überlegt, was das für ein großes Auto ist, was da alles drinsteckt, dass du auf nichts verzichten musst und dass ich zwischendurch halt auch mal 200 gefahren bin, muss ich wirklich sagen, richtig, richtig gut. Und ich möchte deine Leistung natürlich auch nochmal unterstreichen. Das ist kein Einzelfall, denn
Ja.
Ich wusste ja nun schon, worauf ich mich einlasse. Ich bin in Österreich den GLC als 400e gefahren, also Verbrenner, Benziner mit dem gleichen Elektromotor. Und da gab es bei dieser Fahrveranstaltung so eine kleine Challenge. Und das ist ja dann immer der Punkt, wo man mich kriegt, wo es dann heißt, ja, fahren Sie doch jetzt mal von hier, vom Hotel bis zum Flughafen rein elektrisch. Das sind 121 Kilometer. Und dann gucken Sie mal, ob Sie das schaffen. Und da war ich so angespornt, dass ich natürlich ganz, ganz vorsichtig gefahren bin. Ich bin dann die gesamte Strecke elektrisch gefahren. Also diese 121 Kilometer habe ich rein elektrisch geschafft. Und jetzt kommt's, hatte noch 19 Kilometer Restreichweite. Elektrische Restreichweite.
Jan, ich bin stolz auf dich.
Danke. Aber damit wollte ich eigentlich nur zeigen, diese 100 Kilometer, die du da geschafft hast, die ich da geschafft habe, das ist wirklich realistisch. Das ist kein Einzelfall. Ja, ja. Das ist nicht, man muss sich besonders zurückhalten oder so. Man schafft easy peasy 100 Kilometer rein elektrisch.
Ja, exakt. Okay. Verbräuche haben wir. Wir müssen zum Fazit kommen, Jan. Sonst ist das hier wieder so ein 8-Stunden-Podcast.
Ja,
nein,
okay.
Spaß. Aber Fazit geht jetzt ab.
Fazit geht ab.
Das Fazit.
Ich fange an und ich sage, ich finde, der GLC ist wirklich rundum gelungen. Ich kann verstehen, warum dieses Auto so beliebt ist. Und ich finde, und das ist eigentlich so für mich die Quintessenz des Ganzen, Mercedes hat genau an den richtigen Stellen nochmal optimiert. Also Platz ist super, Materialauswahl mit ganz, ganz kleinen Ausnahmen top. Vor allen Dingen diese Geräuschkulisse innen, mega, wie leise das Auto ist, wie komfortabel es fährt. Trotzdem agil, wenn man möchte, durch Hinterachslenkung, also absolut picobello. Und dann kommen wir zum Antrieb. Und ich habe jetzt ja schon eingangs gesagt, diesen Antrieb wollte ich lange, lange schon fahren. Obwohl ich nicht der größte Plug-in-Hybrid-Fan bin, muss ich sagen, der Diesel-Hybrid, der ist wirklich mega gut. Du hast es eben schon gesagt und das ist eigentlich für mich auch das, was ich mitnehme. Es ist der beste Plug-in-Hybrid, den ich gefahren bin.
Ja, Punkt. Wenn man diesen Antrieb nimmt und dann lädt, das sind natürlich Grundvoraussetzungen. Ansonsten machen Plug-in-Hybrid, das ist einfach dumm, ein Plug-in-Hybrid nicht so zu fahren, wie er gedacht ist. Und wenn man das mit dem GLC 300DE macht, dann hat man wirklich ein Fahrzeug, womit man zwei Autos in einem hat, ein Elektroauto, was wirklich hervorragenden Komfort hat und einen wirklich langstreckentauglichen Diesel beziehungsweise Plug-in-Diesel, den man auch wirklich verwenden kann. Was wir nämlich noch gar nicht gesagt haben, ist, man kann diesen Akku auch schnell laden. Das ist eine Besonderheit, ja. Bei diesem Antrieb bis zu 60 kW Ladeleistung. Also das ist enorm. Da kannst du wirklich deine 100 Kilometer auf der Autobahn abreißen oder 110, wie viel es dann auch immer sein mögen, je nach Geschwindigkeit. Und dann nochmal schnell laden den Akku, wirklich bemerkenswert. Da ist alles an Technik sozusagen reingeflossen, was beide Antriebsarten konventionell und Elektro quasi zu bieten haben. So. Und ehrlich, kein SUV-Fan, das ist ja wahrscheinlich auch schon durchgekommen, aber der Antrieb, der Komfort in diesem GLC, echt beeindruckend. Riesengroße Überraschung für mich. Ich dachte, okay, jetzt fahren wir GLC. Na gut, Tiguan Nummer 2. Nein, Spaß. Aber wirklich ein hervorragendes Fahrzeug.
Ja, und ich fand's witzig zu sehen, wie angetan du nach deiner Fahrt warst oder nach deiner Woche.
Es war richtig entspannt.
Ich bin ja vor dir gefahren. Ich wusste ja nun auch schon durch die Fahrveranstaltung, dass das Auto einfach wirklich rundum gelungen ist. Und dann, als Peter eben hier auch schon reinkam, wir versuchen ja mal das Vorgespräch möglichst kurz zu halten, damit wir nicht schon zu viel vorwegnehmen. Und ich habe schon bei Peter gemerkt, er ist richtig angetan. Und das von dem SUV, da habe ich mich schon innerlich gefreut und dachte, ja cool, denn es ist zumindest auf jeden Fall, bin ich da nicht alleine mit dieser Meinung.
Nee, also da sind wir uns mal wieder einig. Der einzige große Posten, der natürlich für mich zumindest im negativen Bereich dann angesiedelt ist, ist natürlich der Preis. Ne? Also 100.000 Euro für das Fahrzeug, was wir da hatten, das ist einfach, da kriege ich ja Schnappatmung.
Ja, 100.000 Euro, das ist einfach heftig. Ja, und wenn man jetzt nochmal ganz, ganz abschließend was sagen möchte, du hast es gesagt und ich bin da voll bei dir. Wir sind jetzt beides keine SUV-Freunde, der GLC ist super, aber ich würde wahrscheinlich am Ende dann zur C-Klasse oder eventuell auch zur E-Klasse als T-Modell jeweils greifen.
Ja.
Da gibt es den Motor auch. Das wäre für mich dann wirklich so perfekter Allrounder. Aber wenn man ehrlich ist, ja, viel günstiger wird es dann auch nicht.
Ich sag dir, so viel, wie man mit dem GLC elektrisch fahren kann, kannst du ja auch eigentlich fast schon ein Elektroauto kaufen. Ne? Da kommt es dann wirklich nur darauf an, dass du ab und zu dann auch die Reichweite vom Diesel brauchst.
Ich wollte gerade sagen, du schränkst dich halt gar nicht ein. Wenn du jetzt entscheiden würdest, ich will jetzt nach München fahren, ja, dann weißt du, okay, ich fahre halt elektrisch los und dann fahre ich einfach, ja, mit dem Diesel.
Soweit es geht, und dann übernimmt der Diesel.
Und komme wahrscheinlich ohne tanken in München an. Und ja, ich kenne kein E-Auto, das das auch nur ansatzweise schafft.
So ist das. Das war Folge 92 von Erst fahren, dann reden mit dem Mercedes GLC 300 DE 4MATIC.
Ja.
Schon wieder, was für ein Name. Und nächste Woche, nächsten Mittwoch,
da wird es ein bisschen puristischer.
Ja.
Und nicht ganz so technisch.
Und es ist ein Auto, was es auch von einem anderen Hersteller gibt, zumindest in Teilen. Und wir hatten den Hersteller auch schon mal. Und da war das von der gleichen Marke. Oh.
Andersrum so ein bisschen, ja.
Ja. Aber ihr werdet schon drauf kommen. Ich bin mir sicher.
Ich bin mir auch sicher. Wir haben schon wieder gute Hinweise gegeben.
podcast@autobild.de für Auflösungsversuche eurerseits. Wir freuen uns über Zuschriften. Und ich sage schon mal danke. Danke, Jan. Und danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche.
Ja, ich sage auch danke an dich, Peter. Und danke an euch fürs Zuhören. Und dann geht es nächste Woche Mittwoch mit der Folge 93 weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.